Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute mit Einfach Mac. Apple. Heute und vor 5 Jahren. Was hat sich da so alles getan? Apple hat sich in den letzten Jahren doch ziemlich stark gewandelt und mit Apple eben auch die Hard- und Software. Ich will hier mal so ein paar kritische Gedanken in einer, ja, sicherlich unvollständigen Liste kundtun und sollten euch da weitere Punkte auffallen, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe, dann meldet euch doch einfach direkt bei mir mit einem Kommentar, dann kriegen wir das schön komplett. Tja, wie sah das nun aus? Vor nur 5 Jahren, da hatten die PowerBooks matte Bildschirme, in denen man sich nicht spiegelte. Und das schon von 12 Zoll bis 17 Zoll. Die iMacs hatten auch matte Bildschirme, die gibt's ja heute nicht mal mehr für einen Aufpreis. OS X, seinerzeit 10.3, der Panther, und die dafür entwickelte Hardware, die liefen extrem stabil. Mein altes M-Audio-Audio-Device zum Beispiel, das störte sich überhaupt nicht am Standby meines PowerBooks und lief danach eben einfach weiter. Seit den Intel-Maschinen und 10.4, dem Tega, da gab's aber immer wieder Probleme mit diesem Gerät. Das mag nun an den Herstellern liegen, die das programmieren, die Treiber oder diese Hardware bauen, oder es liegt eben doch daran, dass diese Architektur, also OS X und die Macs, doch nicht so super einfach zu beherrschen sind, wenn sie sich eben mit jedem Release grundsätzlich ändern können. Seit 10.6, dem Schneeleoparden, da lief es dann endlich wieder stabil. Vor 5 Jahren, da hatten die Geräte selbstverständlich Firewire-Anschlüsse. Auch der iPod, der rasend schnell synchronisiert wurde, ohne ewig lange Sicherung und schnarchend lahme Datenübertragungen. Ihr kennt das heute vielleicht von eurem iPod Touch oder iPhone. Nee, einfach morgens kurz ins Dock gesteckt, das übrigens noch mitgeliefert wurde, Sekunden später fertig, mitnehmen, glücklich sein. Das waren noch Zeiten. Das Adressbuch, das konnte sich über Bluetooth mit diversen Handys verbinden und so zum Beispiel eingehende SMS am Bildschirm anzeigen und zum Kontakt im Adressbuch archivieren. Per SMS antworten konnte man natürlich auch, direkt vom Rechner aus, während das Handy in der Jackentasche blieb. Seit aber das ach so mächtige iPhone kommen sollte, verschwand diese Funktion plötzlich aus dem System und das iPhone kann das bis heute nicht. Wo bleibt die tolle Zusammenarbeit von Geräten bei Apple? Man konnte in iCal die Details zu einem Termin direkt mit einem Klick sehen und ändern, ohne dafür ein extra Fenster öffnen und gegebenenfalls noch in den Edit-Modus schalten zu müssen. Man konnte über die Suche mit einem leeren Suchbegriff auch schnell alle Termine in einem Kalender auflisten lassen, um sich das lästige Blättern durch die Monatsansicht zu ersparen. Es gab einen Mac Mini für 499 Euro. Heute werden über 800 fällig. Man konnte ein Programm komplett deinstallieren, indem man im Finder einfach den Programmnamen in die Suche eingetragen hat. Es wurden neben der Anwendung nämlich auch die zugehörigen Einstellungsdateien gezeigt. Einfach alle markieren, löschen, fertig. Heute blendet die Suche die Systemdateien, zum Beispiel die Programmeinstellung, aber komplett aus und man kommt nur über Umwege an ein Ergebnis wie früher. Nun, das klingt alles nicht so schön. Teils mögen das auch Kleinigkeiten sein und natürlich, auch wenn etwas teurer wird, dafür kann es ja auch mehr, aber trotzdem, es sind alles so Punkte, die mich persönlich schon ein bisschen ärgern und oder die mich in meiner Arbeitsweise einschränken oder behindern. Aber es gibt natürlich auch Gutes. Denn auf der anderen Seite hat es ja auch einen gewaltigen positiven Ruck gegeben in diesen letzten 5 Jahren. Das soll ja auch nicht verschwiegen werden. Mit 10.4, also dem Tiger, da kam überhaupt mal Spotlight und damit eine irre schnelle Volltextsuche, die eine völlig neue Arbeitsweise ermöglichte. Programme, Dokumente, Mails, Adressen, alles war plötzlich nur noch ein paar Tastendrucke und wenige Sekunden entfernt. Der Automator kam und er ermöglichte es plötzlich, dass man ohne Programmierkenntnisse eigene Routineaufgaben abbilden und automatisiert ablaufen lassen konnte. So konnte man sich zum Beispiel Aktionen bauen, die im Dock liegen oder die starten, wenn Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis kopiert wurden und so weiter. Das alles geht natürlich bis heute. Die Umstellung auf Intel-Prozessoren brachte außerdem einen enormen Leistungsschub bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Die Folge? Die MacBooks wurden flacher, leiser, kühler und schneller. Die iMacs wurden auch immer günstiger und dabei immer leistungsfähiger. Die Bildschirmdiagonale wuchs von 17 bis auf 27 Zoll, die Auflösung nahm dabei ebenfalls zu. Der iTunes Store etablierte sich. Es wurde nicht nur normal, seine Musik online zu kaufen, es wurde auch einfach. Nach einigen Kämpfen mit den Labels fiel sogar der DRM-Schutzzaun, na zumindest teilweise. Mit dem iPhone schließlich wurde ein komplett neuer Markt geschaffen. Das Ding war und ist nicht nur ein Handy oder Smartphone, es ist das mobile Internet in der Hosentasche, der immer dabei Informations- und Kommunikationsriegel. Um dieses Gerät herum, da entwickelte sich schließlich eine komplette Entwicklungsplattform und der App Store. Nie zuvor wurden Anbieter und Kunden einfacher zusammengeführt. Ein unglaubliches und trotz einiger Kritiken sehr erfolgreiches Konzept. Mit dem iPad wurde, ob man es jetzt braucht oder nicht, eine ganz eigene Interpretation des Tablet-Computer auf den Markt geworfen. Mit ihm auch der Bookstore. Ob dieser jetzt so erfolgreich wird wie der App Store, das werden die nächsten 5 Jahre zeigen. Apples Strategie geht derzeit sehr gut auf und der Aktienkurs, der ist nahezu ununterbrochen auf einer steilen Fahrt nach oben. Das wird natürlich nicht ewig so weitergehen können. Irgendwann wird dieser Kurs auch mal wieder einknicken. Also haltet euch schon mal fest, wenn ihr Aktien habt. Irgendwann kommt das. Nun meine ich aber auch zu bemerken, dass Apple wieder hochnäsiger geworden ist. Überheblicher, irgendwie mutig in einer nicht immer sehr schönen Form. Das gab es in der Vergangenheit schon einmal, bis sie hart dafür bestraft wurden und fast komplett am Boden lagen. Ich wünsche mir jetzt allerdings, dass sich das nicht wiederholt. Es ist ja gut, Visionen zu haben und nach vorne zu schauen. Ich meine, anders kann man wohl kaum wirklich innovative Produkte entwickeln. Ich finde es aber schon etwas übertrieben, wenn man etablierte Standards nicht mehr unterstützt, ohne echte Alternativen anzubieten. Was ich jetzt damit meine? Naja, guckt mal, FireWire verschwindet immer mehr bei Apple. Nicht mehr ganz so schnell, wie sie es vielleicht wollten, aber es geht zurück. Warum? Es ist nach wie vor die schnellere und die CPU-schonendere Übertragungsschnittstelle. Geräte können in Kette geschaltet werden, sich direkt miteinander unterhalten und es taugt nicht nur für Festplatten, sondern für alle möglichen Geräte. USB als Alternative? Kommt, hört auf. Höhere CPU-Last, deutlich niedrigere Netto-Übertragungsraten, keine Kette möglich. USB 3? Bei Apple nicht mal von weitem zu sehen und USB 3 muss sich auch erstmal bei den Herstellern von Geräten etablieren, aber naja, dieses Henne-Ei-Problem. Außerdem schaut euch mal die Stecker von USB 3 an, ich weiß nicht, welchen Teufel die da geritten haben. Naja, die iPods haben kein FireWire mehr und zu allem Überfluss werden nicht mal mehr die Stromleitungen der FireWire-Pins im Dock-Connector genutzt. Altes Zubehör, was die iPods darüber geladen hat, ist also obsolet. eSATA für schnellen Anschluss externer Festplatten? Fehlanzeige. An sich nicht immer tragisch, aber wenn FireWire auch wegfällt? Blu-ray-Disc? Klare Absage von Apple. Nun gibt's aber HD-Filme auf Blu-ray-Disc und es gibt Anwender, die solche Scheiben produzieren möchten. Mit einem Apple wird das nun zumindest mal schwierig. Ein Apple TV, das eigentlich gar kein TV ist, sondern einen oder mehrere Macs mit dem TV verbinden soll. Man kann nun zwar Inhalte vom Mac über das lokale Netzwerk anschauen, aber dafür ein extra Gerät? Na klar, man kann natürlich auch online Filme mieten und das ist wahrscheinlich der eigentliche Grundgedanke gewesen. Aber warum hat das Gerät keinen DVD-Slot? Von Blu-ray brauche ich ja gar nicht erst reden, nicht wahr? Ich meine, dann könnte man doch den heimischen DVD-Spieler gleich mit ablösen und ich prophezeie mal, dass das Apple TV dann ein deutlich größerer Erfolg wäre. Und natürlich ist das DVD-Abspielen im Gegensatz zum Online-Mieten oder Online-Kaufen, aber nun ja, man hat ja noch alte Scheiben. Warum soll ich dem Kunden denn verbieten, das zu schauen? Neue Filme wird er sich dann gegebenenfalls ja doch online laden, nicht wahr? Aber nein, Scheiben sind ja Computersteinzeit, sagt Steve Jobs und er schaut in die Zukunft. Er, bzw. Apple, bietet Miet- und Kaufvideos online an. Nun aber davon mal abgesehen, dass ich meine bereits gekauften Filme nicht noch einmal bezahlen möchte. Es gibt ja nicht mal alle Filme oder Dokumentationen im iTunes Store. Es gibt keine Extras, keine zusätzlichen Audiospuren oder Untertitel. Oder hat sich das inzwischen geändert? Ich glaube nicht. Was Apple auch nicht anbietet, ist ein ausreichend schneller Internetzugang für dieses Angebot. Denn nicht nur in Deutschland, auch in den USA, es ist keinesfalls selbstverständlich, eine 50 oder 30 oder wenigstens 16 Megabit Leitung zu haben. Das Problem sind dabei oft gar nicht mal die monatlichen Kosten, sondern schlicht die nicht vorhandene Verfügbarkeit. Für gut aufgelöstes Video braucht man aber eine schnelle Leitung. Mit DSL 1000, also 1 Mbit, und damit hat man oft schon Glück, von DSL 300 möchte ich hier gar nicht mal reden, und die Zwangs-ISDN-Nutzer, die tun mir wirklich leid, also mein aufrechtes Beileid. Aber mit DSL 1000 kann man schon oft viele Vimeo- oder YouTube-Filmchen nicht flüssig schauen, ohne lange Wartezeiten. Einen ganzen Kinofilm kann man dann gleich mal ganz vergessen, oder man muss schon zwei Tage vorher wissen, dass man den gucken möchte. Ein völlig unangemessen hoher Stromverbrauch bei diesem Apple TV im Standby, das kommt dann nur noch hinzu. Tja, Glossy, wohin das Auge schaut. Ja, es sieht brillant aus und ja, es kann verdammt störend sein. Ich habe es jetzt wirklich ausprobiert. Ich habe ein 15 Zoll MacBook Pro seit über einem Jahr im Einsatz und ich bin nicht allein, wenn ich sage, ich möchte keinen iMac mit 27 Zoll Glossy Bildschirm. Ich möchte auch dunkle Fotos bearbeiten können, ohne mich im Bildschirm zu sehen. Ich möchte auch bei Sonnenschein im Zimmer arbeiten können, ohne ein helles Holzregal hinter mir im Display sehen zu müssen. Das alles geht mit meinem alten 24 Zoll iMac, dieses weiße Modell, damit geht das problemlos. Mit dem MacBook Pro auf dem Schreibtisch, da bekomme ich dann mal eine grobe Idee dessen, was mich mit dem neuen iMac erwarten würde. Viele Nutzer sehen das nun so wie ich, Apple bietet aber keine Alternative. Unsere Kunden lieben Glossy, sprach es und packte noch eine nicht entspiegelte Glasscheibe davor. Alles, was abseits des Lifestyle mit Arbeit zu tun hat, das kommt leider immer mal wieder zu kurz. Ein vernünftiger Jahresplaner in iCal, eine Wochenansicht auf dem iPhone, wichtige Termine auf dem iPhone-Anmeldebildschirm, To-Dos, Fehlanzeige. Selbst beim Lifestyle werden schleichend Abstriche gemacht. Das neue iMovie 09 macht bei DV-Cams, also die mit den Bändern, gerne mal Probleme beim Import. Geht einfach nicht. Es kommen nur unsortierte Sekundenbruchstücke an, bei einigen Geräten. Eine Nachvertonung ist im neuen iMovie auch schwerer als im alten, vor allem wenn man verschiedene Musikstücke platzieren möchte. Früher gab es immerhin ein Senden an GarageBand in iMovie, damit man eben da präzise vertonen konnte. Diesen Menüpunkt gibt's einfach nicht mehr. Natürlich geht es noch, nämlich über Export mit QuickTime, dann manuell in GarageBand öffnen. Aber der einfache Weg ist weg. Das neue QuickTime X kann auch nur einen Bruchteil dessen, was mit dem alten QuickTime Player möglich war. Man kann die alte Version aber noch installieren, wenn man weiß, dass es auf der CD in einem Zusatzpaket steckt. Sonst hätten vermutlich auch alle Pro-User Drohbriefe an Apple geschickt. Dann kommen neue Tastaturen auf den Markt und als ob es nicht schon kontrovers genug wäre, eine Notebook-Tastatur für den Desktop zu bauen, wird bei der kabellosen Version einfach mal der Ziffernblock weggelassen. Was soll das? Ich meine, ich verstehe sehr gut, dass viele Kunden so eine schmale Tastatur für das Wohnzimmer lieben. Wirklich, finde ich total praktisch. Ich bin aber erneut nicht ganz alleine, wenn ich sage, ich liebe kabellose Tastaturen auch auf dem Schreibtisch. Ich tippe aber viele Beträge, also Zahlenwerte, Termine und ich brauche den Ziffernblock. Fazit, es gibt derzeit für den Apple keine einzige kabellose, ich meine jetzt Bluetooth-Tastatur mit Ziffernblock von Apple. Wer eine gute Tastatur mit 10er-Block von einem anderen Hersteller kennt, Bluetooth wohlgemerkt, der möge sich bei mir melden. Ich kann nur hoffen, dass meine alte Apple-Tastatur noch eine Weile hält. Ich finde es ja schon gut, wenn Apple nicht einfach blind und unüberlegt einfach alles in die Geräte reinbaut, was irgendwann mal von einzelnen Kunden gewünscht wurde. Sonst würde man irgendwann bei so sehr unförmigen Geräten landen, die wenig effizient, unnötig, kompliziert und zudem auch noch hässlich sind. So ein unglaublich freches Functions follows Form, wie es Apple aber derzeit immer wieder macht, ist auch nicht in Ordnung. Sorry, aber ich bin wieder mal bei Glossy. Ja, das sieht toll aus, aber seit Jahrzehnten versucht man Monitore sinnvoll zu entspiegeln und man hat das auch ziemlich gut hinbekommen. Das geschah nun nicht aus Spaß, sondern weil es für viele Anwendungsbereiche äußerst sinnvoll ist. Apple mag es aber, wenn es dünn ist und glänzt. Zum Glossy-Bildschirm auch noch eine Glasscheibe, der absolute Designwahnsinn für einen Computer. Und ja, ich weiß, dass sehr viele sehr gut damit leben können, sehr viele andere aber eben nicht. Natürlich sieht ein iMac auch klasse aus, er lässt sich aber weder schwenken noch in der Höhe verstellen. Dafür sieht das Design des Standfußes aber ganz toll aus. iCal ist natürlich auch sehr hübsch und sieht auch aufgeräumt aus. Na klar, weil man ja alle Details zu einem Termin einfach nicht mehr im selben Fenster anzeigt. Dass nun aber viele Klicks nötig sind, um einen Termin zu bearbeiten, kann auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders sein. Hier ein kleiner Tipp: Command E auf einem Termin, das geht schneller als Doppelklick plus den Klick auf den Bearbeiten-Button. Die neuen Antennen am iPhone 4, die sind schick und haben sogar eine Funktion. Aber wenn man nun eine Anleitung braucht, wie man das Telefon in der Hand zu halten hat, damit das Signal nicht über die Maßen beeinträchtigt wird, dann ist das auch nicht wirklich in Ordnung. Ein Gerücht behauptet, Apple sei es vorher vermutlich nicht aufgefallen, weil man die Geräte in einer iPhone 3 Verkleidung getarnt getestet haben soll und somit die Antennen nie direkt berührt wurden von den Testern. Ich denke aber schon, dass Apple diesen Signalabfall bemerkt hat, in den eigenen Testlabors nämlich. Sie werden aber abgewogen haben, was schwerer wiegt. Design ändern, Gerät vielleicht dicker machen und die Antenne in alter Form einbauen? Oder Gerät so dünn lassen und dem Anwender nahelegen, das Telefon anders zu halten oder einen Bumper zu verwenden? Ich sagte ja schon, Apple mag es glänzend und dünn, die Entscheidung war also vermutlich nicht sehr schwer. Ob das Problem nun wirklich so groß ist, das werde ich erst beurteilen können, wenn ich selbst ein iPhone 4 habe. Übrigens, ist jemand hier, der mir eins aus England schicken kann? Apple heute und vor 5 Jahren. Es hat sich viel getan. Für Apple läuft derzeit sehr vieles außerordentlich gut. Sie nehmen dabei allerdings auch in Kauf, wie eigentlich zu jeder Zeit, dass sie langjährigen Kunden immer mal wieder vor den Kopf stoßen. Ich bin gespannt, wie lange das gut gehen wird. Mangels echter Alternative könnte das noch eine ganze Weile so weiterlaufen. Zu Windows werden wohl nur die wenigsten wechseln wollen und Linux ist längst nicht in jedem Bereich eine Lösung. Ich gebe nun die Hoffnung vorerst nicht auf. Beim Glossy-Thema ist Apple ja schon mal eingeknickt und bietet die MacBook Pro-Reihe inzwischen ab 15 Zoll optional auch in Matt. Wer weiß, wie der nächste iMac aussehen wird. Ich denke mal positiv. Solange es Apple so gut geht, so lange haben sie auch das Kapital, um neue, außergewöhnliche Produkte zu realisieren und das ist wohl das Beste, das wir uns wünschen können. Wie seht ihr das? Apple vor 5 Jahren und heute. Was ist euer Eindruck? Was hat sich für euch geändert? Positiv wie auch negativ? Schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar. Schaut mal rein auf www.nsonic.de, hier zur Folge 222. Da könnt ihr ganz einfach einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt mir natürlich auch einen Audiokommentar schicken, zum Beispiel einfach ein MP3 aufnehmen und ab damit an info@nsonic.de. Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Wenn ihr kein Mikrofon habt oder keine Audiosoftware, könnt ihr auch einfach anrufen auf den Anrufbeantworter unter 05551995874. Dann kann ich das hier auch mit abspielen. Vielen Dank auch noch an dieser Stelle für eure ganzen Bewertungen bei podstar.de und im iTunes Store. Da könnt ihr ja auch eine Rezension schreiben. Vielen, vielen Dank dafür. Macht ruhig fleißig weiter so. Ich freue mich da über alles, was ich da lese. Ja, und ich würde sagen, das soll es mal wieder gewesen sein für heute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ja, arbeite jetzt weiter hier am Mac. Am matten Mac. So sieht es nämlich aus. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.